Bei uns haben ja auch zwei, mit Lukas und mit Isabel, zwei aus unserer Gruppe eine Medaille gewonnen und man hatte die Medaille schon mal in der Hand. Und die sehen wirklich so unglaublich schön aus. Und da dachte ich mir auch einfach die ganzen 2 Wochen vor Ort, okay, so eine will ich auch mit nach Hause nehmen. Und dann das wirklich geschafft zu haben, in dem Moment, war einfach unbeschreiblich.
Der Team Deutschland Podcast ist zurück aus Paris und wir haben jetzt die Chance, ein letztes Mal, bevor es mit dem Winter und der Road to Milano Cortina so richtig losgeht, nochmal auf Paris zurückzuschauen. Dafür spreche ich mit unseren Athletinnen aus dem Team D und wir erinnern uns gemeinsam an die großen Momente, Medaillen, aber auch persönliche Niederlagen und Enttäuschungen bei den Olympischen Spielen. Die Momente, die für immer bleiben. Die heutige Episode wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe und wir haben Schwimmer Oliver Klemet zu Gast. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich Oliver vor den Spielen nicht so richtig auf dem Schirm hatte, obwohl auch da schon sportlich auf sich aufmerksam gemacht hat. Er gehört zu dieser sehr erfolgreichen Trainingsgruppe in Magdeburg unter Bernd Berghahn und hat uns erzählt, warum er eigentlich das Becken viel lieber mag als das Freiwasserschwimmen. Und ich kann sagen, nach dem Podcast, Oliver ist ein total angenehmer Typ und wir sind einfach nochmal seinen ganzen kompletten Silbertag in Paris durchgegangen, also den Tag, an dem er im Freiwasser in der Seine Silber geholt hat. Und ja, auch da hat er nochmal die eine oder andere Anekdote sehr lustig erzählt. Das gibt es alles jetzt. Ich bin Paul Burber, euer Host. Viel Spaß beim Team Deutschland Podcast. Los geht's. Olli, schön, dass du da bist im Team Deutschland Podcast nach Paris. Wir sprechen offensichtlich über Paris, auch natürlich über deinen großartigen Erfolg. Ich möchte aber einsteigen im Becken, weil das ist mir ehrlicherweise ein bisschen untergegangen, dass du da auch aktiv warst und auch sehr erfolgreich warst. 400 Meter Freistil. Du warst im Finale, 7. Platz, ein bisschen untergegangen, vielleicht neben einem anderen großartigen Erfolg von Lukas, der da direkt Gold geholt hat. Wie schätzt du nach Paris jetzt nochmal deinen 7. Platz da im Finale ein, über 400 Meter Freistil?
Ja, also ich bin in der Vorbereitung, in den Vorbereitungswettkämpfen sehr schnell gewesen, auch über die Fina Kraul, und bin dann mit der fünftschnellsten Zeit, glaube ich, nach Paris gereist. Dementsprechend war das Ziel, ins Finale zu schwimmen. Wir haben natürlich von der Wettkampfvorbereitung uns mehr auf die 10 Kilometer fokussiert. Dementsprechend war die Zeit dann gar nicht so schnell in Paris über die Fina Kraul. Also schon noch deutlich hinter der Zeit, die ich in der Saison geschwommen bin. Aber dass ich bei meinem ersten Start bei den Olympischen Spielen mich direkt für das Finale qualifiziert habe und dann Siebter geworden bin, das war schon sehr schön, einfach zweimal da an Start gehen zu können. Die Halle war immer sehr laut, alle haben angefeuert. Es war das erste Mal, dass ich vor so einer großen Crowd geschwommen bin und das war schon sehr schön. Und dann, sage ich mal, mit Lukas das Finale zu schwimmen und sozusagen auch an seinem Erfolg dann so teilhaben zu können oder das direkt so nah miterleben zu können, war auch sehr schön.
Das wollte ich gerade fragen. Du hast das schon angedeutet. Hat das vielleicht ein bisschen geholfen, dieser Start? Klar, ihr tretet immer alle an, um das Bestmögliche zu erreichen, bestmöglich auch vielleicht was zu gewinnen, hoffentlich. Aber hat es vielleicht ein bisschen geholfen, auch jetzt im Rückblick, diese Olympia-Aufregung, nenne ich sie mal, beiseite zu legen, weil du einfach schon im Wasser warst, im Becken zwar und nicht im Freiwasser, aber im Becken warst, Zeit hattest, alles kennenzulernen. Würdest du sagen, das hat dir geholfen?
Also fürs Freiwasser hat es auf jeden Fall geholfen. Ich hatte nach dem Fina Kraul, glaube ich, 12 Tage keinen Wettkampf. Also sozusagen den ersten Start im Becken und ganz am Ende die Freiwasserwettbewerbe. Und da, dass man da nochmal eine Zeit hatte, wo man sich einfach nochmal mental runterregulieren konnte und nicht jeden Tag so auf 180 zu sein, das war schon sehr, sehr hilfreich für die 10 Kilometer.
Mental runterregulieren, was heißt du? Was heißt das? Was hast du gemacht? Du hast wahrscheinlich ein bisschen trainiert, ein bisschen ist gut, aber auch
Ja, also
Wettkämpfe
ich
andere
musste,
geguckt.
genau, also ich bin eigentlich morgens dann immer zu dem Trainingsbecken gefahren. Das lag ein bisschen außerhalb, aber es war so ein bisschen Freibad. Das war das Wettkampfbecken von der Olympiade 1924. Das war ja auch in Paris. Und da war es immer sehr leer, sehr ruhig, und nicht immer so laut. In der Wettkampfhalle ist immer so laut, so viele Menschen. Ist dann schon sehr stressig und da konnte man auch ein bisschen abschalten, ein bisschen ruhiger werden und auch einfach entspannter trainieren. Und dann bin ich nachmittags immer zu den Wettkämpfen reingefahren, habe da nochmal trainiert und dann angefeuert.
Dann lass uns doch mal die 10, 12 Tage weiterdenken. Wirklich eine lange Zeit. Warst du die ganze Zeit im Dorf eigentlich? Hast du die ganze Zeit im Dorf
Ja.
gepennt, übernachtet? Stark. Und dann ging es so Richtung Freiwasserwettbewerbe. Vorher waren schon Triathlon-Wettbewerbe und so weiter in der Seine. Ich will jetzt gar nicht nochmal über dieses ganze Seine-Thema, Strömung und Schmutz sozusagen sprechen, aber war es bei euch eigentlich nochmal Thema kurz vor Wettkampf und Tag vorher, dass es verschoben werden könnte, oder war schon klar, dass es stattfindet?
Also, dass es so ein, zwei Tage vorher verschoben wird, eher nicht, weil dadurch, dass die Triathlon-Wettkämpfe da stattgefunden haben, waren wir uns schon sehr sicher, dass es stattfindet. Aber das Training 3 Tage vorher wurde abgesagt bei uns. Das wegen der schlechten Qualität. Aber dadurch, dass es 2 Tage vorher stattgefunden hat, waren wir uns dann auch sicher, dass das bei uns stattfindet. Und gerade auch bei uns mit dem Frauenrennen am Vortag. Da waren wir uns dann schon sehr sicher.
Das habe ich mich nämlich bei den Triathleten wirklich gefragt. Da wurde es ja dann mal verschoben und so. Und ich glaube, das war immer so ein, ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist, aber es war immer so, um 3 Uhr nachts wurde das Wasser getestet mit pH-Wert und Stäbchen. Und dann stehst du halt auf als Triathlet, bereitest dich da auch 4 Jahre drauf vor auf den Tag. Und dann wird dir irgendwie um 3:30 Uhr gesagt, nee, heute nicht, vielleicht morgen. Aber dann war das bei euch zum Glück nicht der Fall. Trotzdem ging es ja bei euch auch sehr früh los. Und du hattest jetzt genug Zeit, aber wie war denn der Wechsel von Becken, Wettkämpfe immer morgens und abends, aber relativ spät abends auf dann relativ früh aufstehen, wahrscheinlich für Freiwasser? Hast du da auch sozusagen diesen zeitlichen Switch im Alltag gemacht?
Ja, also bei den Beckenwettkämpfen waren die Finals ja immer so zwischen 20:30 und 22:30 Uhr. Und wenn man dann nach dem letzten Finale zugefahren ist, mit einer halben Stunde Busfahrt und dann bis du gegessen hast und dann im Zimmer bist, dann bist du, sag ich mal, zwischen 23 Uhr und 1 Uhr morgens ins Bett gekommen, so ungefähr in dem Zeitraum. Und an unserem Wettkampftag mussten wir um 3:45 Uhr aufstehen. Dementsprechend haben wir dann versucht, in den Tagen zwischen den Beckenwettkämpfen und Freiwasser immer früher ins Bett zu gehen und immer früher aufzustehen, sodass man sozusagen den Tagesablauf nach vorne verlegt.
Nimm uns mal bitte mit, 3:45 Uhr aufgestanden, an dem Tag, dem Wettkampftag. Was passiert dann? Leichtes Frühstück, Mobilisierung, wie startest du da rein in den Tag?
Also Tasche ist schon gepackt vom Vorabend und dann eigentlich nur aufstehen, anziehen,
Wachst du auf und
dann.
denkst, oh, heute, jetzt ist es soweit, oder bist du so im Tunnel schon?
Ja, also meistens schlafe ich die Nacht sowieso sehr, sehr, sehr schlecht oder wenn ich aufwache, dann schon direkt sozusagen bereit loszulegen. Aber 3:45 Uhr ist schon sehr früh. Da ist man schon immer noch ein bisschen sehr müde. Und dann sind wir aufgestanden und eigentlich direkt zum Frühstück gelaufen. Da dann durch die frische Luft zu laufen, tat auch echt gut. War auch ein bisschen frisch an dem Tag.
In einer kleinen deutschen Gruppe mit Florian wahrscheinlich,
Genau, zu
Trainer.
zweit.
Ach, zu zweit, okay.
Die Trainer waren schon beim Frühstück, als wir gekommen sind. Und dann haben wir, ich glaube, uns 45 bis 50 Minuten Zeit genommen fürs Frühstück. Das war bei mir, ich glaube, Haferflocken mit Banane, ein bisschen
Ich behaupte
reingeschnibbelt.
mal, es war auch eher ruhig wahrscheinlich, ne? Wurde nicht viel geredet.
Ja, das stimmt. Und dann ging es zum Shuttlebus und der hat uns dann zur Venue gefahren. Und bei der Venue war das Erste, was man macht, ist immer die Beschriftung. Also Armnummern, Rückennummern, Anzugkontrolle und Fingernägelkontrolle.
Nummer 14, ne? Hattest du?
Genau.
Ist das
Genau.
eigentlich, ist das, na, läuft das nach einer Setzliste oder so? Zufall? Oder hast du immer die 14?
Zufall. Nee,
Zufall.
ist Zufall. Ja. Und dann ging es an die Erwärmung, Stunde Erwärmung, also ja, ein bisschen viel vielleicht, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, so ein bisschen Vorbereitung, Beweglichkeit, alles drum und dran. Und ja, eigentlich in der Zeit versuche ich immer so ein bisschen mich zu beruhigen, weil man dann, also ich persönlich dann immer schon sehr, sehr aufgeregt bin, mit Atemübungen, Musik, einfach so ein bisschen runterzukommen. Ja, und dann ging es, glaube ich, eine halbe Stunde vor Wettkampfstart, ging es dann zum Callroom. Da wird einem einfach nochmal, da werden alle Sportler eingewiesen, wie der Kurs ist, worauf man achten muss. Dann sagen die nochmal, wie man sich zu benehmen hat, so faires Schwimmen. Und dann wird man aufgerufen, einer nach anderem.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und dann geht's los. Wie würdest du, ist jetzt sehr viel retrospektiv, aber vielleicht, und ich weiß, dass du es an dem Abend alles schon beantwortet hast, und ich glaube, du hast es nachdem sicherlich auch schon noch mal ein paar Mal beantwortet, aber wie würdest du, hast du dein Rennen genauso geplant, taktisch? Ist es genauso aufgegangen? War irgendwann im Rennen ein Punkt, wo du gesagt hast, nee, jetzt schmeiß ich alles über den Haufen, jetzt läuft es gerade so und es wird weiter so laufen. Wie war es taktisch für dich?
Ja, also ich würde sagen, die erste Runde war sehr gut. Wir haben den Kurs sehr gut analysiert und analysiert, wie man um die Bojen schwimmen muss, gerade um die breite Seite, wo die Strömung auf den ganzen Körper kam. Das habe ich in der ersten Runde schon ganz gut hinbekommen, war dann Zweiter oder Dritter nach der ersten Runde. Aber dann habe ich in der zweiten und dritten Runde schon deutlich an Plätzen verloren, war dann, glaube ich, zwischenzeitlich auf 8 oder 9, so ungefähr. Und dann kam auch direkt nach der dritten Runde bei der Verpflegung die Anweisung vom Trainer, dass ich weiter nach vorne schwimmen soll. So, und das hat auch eigentlich gut geklappt. Dann bin ich in der vierten Runde, glaube ich, auf die 6 vor und dann Ende fünfte Runde auf die 2. Und vom allgemeinen Verlauf fand ich das sehr gut. Gerade der Schritt von Platz 4 auf Platz 2 zum Ende der fünften Runde war, glaube ich, auch für das Ergebnis sehr entscheidend. Am Anfang hätte man schon seine Platzierung vorne festhalten müssen. Das war ein bisschen taktisch falsch. Aber es ist gut ausgegangen.
Sehr gut ausgegangen, würde ich sagen. Es gibt natürlich noch Zusammenschnitte vom ganzen Rennen, aber wenn man jetzt das so schnell googelt, dann findet man nochmal so die letzten 800 Meter sind das, glaube ich, so zwei kleine Grüppchen, eine Zweigruppe, du und der Ungar vorne, hinter euch ein Italiener und ein Ungar. Und dann zeichnet sich relativ schnell ab, das ist da bei dir was heißt relativ schnell, aber auf den letzten 800 Metern zeichnet sich dann ab, dass es definitiv um eine Medaille geht und auch definitiv um Silber oder Gold. Hast du da im Schlussspurt, sag ich mal, nochmal gedacht, okay, es kann jetzt auch Gold werden und es versucht, also klar, es ist versucht, aber wo hast du gemerkt, okay, es ist aber auch nicht möglich, an dem Ungarn vorbeizukommen?
Ja, also die ganze letzte Runde war so ein bisschen auf und ab der Gefühle, weil nach der ersten langen Geraden habe ich gesehen, okay, die beiden hinter uns, die haben schon eine große Lücke zu uns, also 7, 8 Sekunden. Da war ich da schon so, in Anführungszeichen, siegesfreudig, dass ich auf jeden Fall eine Medaille gewinne. Und dann sind die aber wieder rangekommen und dann habe ich gespürt, wie er auf meine Füße getatscht hat. Und dann war ich erstmal wieder so, ja, schon ein bisschen traurig oder wütend, dass sie wieder rangekommen sind, weil dadurch, ich wusste nicht genau, wie viele Leute hinter uns waren, ist immer ein bisschen schwer zu gucken. Und dann habe ich aber auch in Richtung der letzten Zielgerade gerade gemerkt, okay, wir kommen wieder weg, es ist niemand mehr hinter mir. Ich habe mich auch ein oder zweimal umgedreht, so gesehen habe, dass da eine Lücke ist. Und dann gerade als wir in den Zielgarten reingeschwommen sind, war klar, okay, es geht hier um Gold oder Silber. Und dann habe ich versucht, ihn nochmal links zu überholen, weil er ganz rechts an der Leine geschwommen ist. Das Problem ist, desto weiter man halt auch in die Mitte geschwommen ist, desto stärker war die Strömung. Und immer wenn ich dann hinter seinen Füßen rausgezogen bin und eigentlich versucht habe zu beschleunigen, hat man gespürt, dass man gar nicht vorankommt oder ihn gar nicht überholt. Und ja, man muss auch einfach sagen, dass er unglaublich stark war, im Finish nochmal unglaublich stark war.
Er hat auch viel
Dementsprechend
Führungsarbeit
geht,
geleistet
ja,
über das ganze Rennen, glaube ich, ne? Also
das
wirklich
stimmt.
eine unglaublich gute Leistung, muss man auch sagen. Du hast es gerade auch gesagt, dieses Thema Überblick gibt es eigentlich. Mich als Laie interessiert das natürlich, Freiwasserschwimmen, wo der Überblick einem leichter fällt und wo es schwerer ist und wie war es in Paris? Ich weiß nicht, spielt auch Publikum eine Rolle, wenn es laut ist? Klar, wahrscheinlich. War der Kurs übersichtlich? Wie behältst du den Überblick da?
Also der Überblick war, also war, der Kurs war sehr übersichtlich, weil, naja, sozusagen durch die Wände wusstest du ja ganz genau, wie geradeaus du schwimmst. Und du bist ja wirklich 800 Meter nach unten geschwommen, dann 50 Meter nach links, 800 Meter nach oben, 50 Meter nach rechts, nochmal nach links. Das war wirklich gar kein Problem. Es ist meistens sehr schwierig, wenn es höhere Wellen gibt und du sozusagen nicht über die Welle vor dir gucken kannst. Weil dann kann man nicht gerade weit gucken. Aber der Kurs war, was das angeht, wirklich sehr, sehr einfach, in Anführungszeichen. Also die Strömung war das einzige Problem und die einzige Änderung, die halt nicht normal ist. Aber von der Orientierung war das ein sehr einfacher Kurs.
Und dann irgendwann Anschlag im Ziel. Woran erinnerst du dich noch?
Also ich habe angeschlagen war ich mir gar nicht erstmal so sicher, ob's jetzt das jetzt gewesen ist. Also vorbei, man konnte es gar nicht wirklich realisieren, okay, du bist jetzt Vize-Olympiasieger. Und dann habe ich dem Ungarn gratuliert und wir haben zusammen die Platz, also das Finish für Platz 3 und 4 angeguckt. Aber ja, es war erstmal so ein Moment, wo man gar nicht verstanden hat, was gerade passiert ist und man das noch verdauen musste halt im Nachhinein.
Dann, ich gehe es einfach mal chronologisch ab. Ein bisschen, ein paar Minuten später, Siegerehrung. Wenn man dich so anguckt, du bist vor den beiden Ungarn, dem ersten und dem Drittplatzierten vorne weggegangen, weil du Silber hattest. Und dann geht man so, wenn man da reingeht, vorne weg. Du strahlst gar nicht jetzt, weil du so sehr lachst oder grinst, aber irgendwie hast du so eine Ausstrahlung in dem Moment, zumindest im Fernsehbild. Einfach nur pures Glück. Täuscht das oder? War das schon reeller für dich?
Ja, also da war es schon wirklich realer. Die Siegerehrung, also der Ort der Siegerehrung auf der Brücke mit Eiffelturm im Hintergrund, überall stehen Statuen, die vergoldet sind. Und das ist natürlich einfach ein unglaublich schöner Moment gewesen. Und auch gerade bei uns haben ja auch zwei, mit Lukas und mit Isabel, zwei aus unserer Gruppe eine Medaille gewonnen. Und man hatte die Medaille schon mal in der Hand. Und die sehen wirklich so unglaublich schön aus. Und da dachte ich mir auch einfach die ganzen 2 Wochen vor Ort, okay, so eine will ich auch mit nach Hause nehmen. Und dann das wirklich geschafft zu haben, in dem Moment, war einfach unbeschreiblich.
Wir haben ja so ein bisschen auf der Road to Paris und auch in Paris dann diese Momente, die für immer bleiben, immer erzählt. Jetzt für immer hieß diese Kampagne und würde mich natürlich interessieren, bei dir, ist es die ganze Zeit in Paris, an die du dich für immer erinnern wirst? Ist es der eine Moment auf dem Podium oder der eine Moment vom Rennen? Was ist ein Moment oder was sind Momente für dich aus Paris, die für immer bleiben werden?
Ja, ich glaube wirklich, der eine Moment auf dem Podium, wenn man die Medaille bekommen hat, sie das erste Mal sozusagen um den Hals hängt und man die vor sich hat und anguckt, das war, glaube ich, so der Moment für mich, weil da so wirklich der Punkt war, wo man es realisiert hat. So, okay, das ist deine Medaille, die nimmt dir keiner mehr weg, die hast du dir erarbeitet und
Eine Klassikerfrage, wo ist die Medaille jetzt?
Die liegt hier gerade in einem kleinen Beutel von mir. Ich habe jetzt noch eine Ehrung die nächsten Tage. Und deswegen habe ich die aus Magdeburg mitgenommen, aber nicht in der großen Box. Das ist nochmal ein bisschen schwieriger zu transportieren. Deswegen liegt die gerade hier noch so im kleinen Beutel. Also nicht gerade schön.
Dann ist immer so ein riesen Medienmarathon. Ich weiß gar nicht, ob du, nee, bei der Siegerehrung noch nicht. Ich glaube, danach ist dann noch Dopingkontrolle und so weiter, ne? Und dann ist riesen AD, ZDF, Eurosport, PK und so weiter. Dann ist erstmal, bist erstmal beschäftigt ein paar Stunden und dann kommst du, konntest du das genießen? Fragen wir mal so, oder war es nervig in dem Moment?
Nicht, ich fand, es hat sich noch so in Grenzen gehalten, dass es schön war. Ja,
Auch das
also
sind
das
ja
macht man ja auch nicht
Momente,
jeden
die man,
Tag.
genau, das sind ja auch so Momente, ne? Du hast vielleicht auch Lukas oder Isabel oder auch andere als Sportler schon gesehen, irgendwie in den Studios, und auf einmal steht man selber da, stelle ich mir auch so ein bisschen komisch vor, aber schön, sicherlich. Und dann bist du irgendwann im Deutschen Haus. Medal Walk, wie hast du das wahrgenommen? Da sind dann auch viele Freunde, Bekannte, Verwandte.
Ja, ich war davor noch nie im deutschen Haus, deswegen wusste ich gar nicht, was da auf mich zukommt. Aber es war wirklich sehr, sehr schön. Also alle meine Freunde, alle waren da, Verwandte, meine Eltern, meine Schwester, Trainingskollegen, alle. Und die haben auch wirklich gut Stimmung gemacht und sage ich mal, man hat sich da ein bisschen feiern lassen. Es war schon schön.
Ole Braunschweig war das, glaube ich, der schüttelt dich da noch so durch. Und dann gibt es noch
Ja.
Olli Klemet, Sprechchöre. War wirklich ein sehr schöner Medal Walk. Dann hast du auf der Bühne mit Matthias Killing gequatscht. Ich war auch live dabei. Waren sehr schöne Momente, wie ich finde. Und dann, das Freiwasserschwimmen war ja relativ am Ende. Hattest du eigentlich noch Zeit, andere Sportarten zu gucken? Hast du zwischendurch dir mal Zeit genommen? Ich weiß, du bist Sport nicht verrückt, aber guckst schon auch gerne andere Sachen. Hattest du da die Chance zu eigentlich?
Also ich bin ja die 400 Kraul wirklich am ersten Wettkampftag geschwommen und dann musste ich ja trainieren bis zum Freiwasserstart. Und dann ging es mir am Tag nach Freiwasser auch nicht ganz so gut. Dementsprechend war das dann schon am 10. nicht möglich. Und der 11. war ja auch der letzte Tag. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwelche Wettkämpfe waren. Aber nein, ich hatte keine Zeit, mir irgendwas anderes anzugucken.
Aber es hat sich ja gelohnt, immerhin dann für die Silbermedaille, aber auch wahnsinniger Wettkampfplan, eigentlich fast am ersten Tag und beziehungsweise am ersten Tag und am vorletzten Tag zu schwimmen und die ganze Zeit diesen Fokus zu behalten, haben Teamsportler ja teilweise auch, wenn sie weit kommen. Aber in anderen Sportarten kenne ich das auch nicht so. Aber das ist, wenn man im Becken und im Freiwasser schwimmt, auch was Besonderes, über so lange Zeit da fokussiert zu bleiben. Auch im Dorf, auch mit anderen Sportarten, da den Fokus zu halten. Du hast vorher gesagt, vor Paris hast du gesagt, du schwimmst lieber im Becken als im Freiwasser. Hat sich das geändert seitdem oder ist das immer noch so? Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast in eurer App, egal ob Spotify, Apple, bei YouTube oder wo auch immer ihr den Team Deutschland Podcast hört, wenn ihr den positiv bewertet. Gerne ein paar Sterne dalassen, gerne eine Bewertung schreiben, das hilft uns total. Gerne auch Feedback schreiben. Was können wir noch besser machen? Wen wünscht ihr euch mal als Gast? Das hilft uns alles, um besser zu werden und diesen Podcast weiterzumachen und weiter voranzutreiben. Vielen Dank schon mal für eure Bewertung. Werbung Ende.
Na, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen geändert, dadurch, dass die Ergebnisse im Freiwasser eigentlich meistens besser sind und es dann mehr zu feiern gibt. Also zumindest bis jetzt. Aber ich finde Becken einfach so, also objektiver. So, du hast deine Zeit und die kannst du mit allen deinen Zeiten vergleichen und dann hast du ein Ergebnis. Und beim Freiwasser unterschiedliche Bedingungen. Mit manchen kommst du besser klar, manche ein bisschen schlechter. Ja, tendenziell mag ich beides, mag es auch beides, im Wettkampf zu schwimmen, aber ich glaube, ich würde Becken bevorzugen.
Vielleicht wartet da ja auch noch mal ein noch größerer Erfolg auf dich, als du sowieso schon auch abseits von den Olympischen Spielen da erreicht hast. Über eure Trainingsgruppe wurde total viel geredet, hatte so einen kleinen Hype, aber auch zu Recht, weil sehr erfolgreich gewesen. Will ich gar nicht nochmal so drauf eingehen, eigentlich nur fragen, habt ihr schon wieder gemeinsam trainiert in Magdeburg oder seid ihr gerade noch voll im Break sozusagen?
Nee, wir sind noch in der Sommerpause.
Schnelle Antwort. Ja. Das bringt mich aber zum nächsten Punkt. Wie sieht's bei dir aktuell aus? Du hast viele Termine, hast mir schon verraten. Bist du überhaupt im Wasser gerade, um so ein bisschen irgendwas zu halten, oder machst du Wasserpause gerade und was ist gerade so los bei dir?
Ja, also wir haben eigentlich, also ich war seit dem 9., seit meinem 10-Kilometer-Rennen nicht mehr im Wasser, um zu trainieren. Ich war einmal im Urlaub für eine Woche, da halt viel, viel mehr, aber nicht zu trainieren, sondern um zu planschen, zu tauchen. Und jetzt momentan sowieso ein bisschen schwieriger. Man sieht es nicht. Das kann man ja ein bisschen drehen. So.
Ah, da ist es.
Noch relativ frisch, dementsprechend darf ich auch noch nicht so viel ins Wasser.
Für alle Podcast-Hörerinnen, die es gerade nicht gesehen haben, Olli hat in die Kamera sein neues Tattoo gehalten. Ihr dürft raten, was es ist. Es hat mit 5 Ringen zu tun.
Ja, genau, und deswegen genieße ich eigentlich momentan eher meine Pause, entspanne mich ein bisschen und ja, nehme die Termine wahr, die ich habe.
Bist aber gerade auch nicht in Magdeburg, sondern bist du in Frankfurt?
In Wehrheim, bei meinen Eltern zu Hause.
Ah, sehr cool. Und dann habe ich schon gehört, steht ab nächster Woche, glaube ich, beziehungsweise wenn der Podcast raus ist, bist du wahrscheinlich schon da, wieder Bundeswehrlehrgang an.
Genau, ich habe 3 Wochen Bundeswehrlehrgang vom 3. bis zum 20. September. Und dann bin ich in der Zeit in Warndorf.
Ist das mal eine willkommene Abwechslung? Ich meine, Bundeswehr ist ja euer Arbeitgeber, die unterstützen euch wunderbar, aber dann auch wirklich mal vor Ort zu sein und da einen Lehrgang zu machen, mit ja auch anderen Sportlern meistens, wenn ich das richtig weiß. Weißt du schon, mit wem du da bist?
Nein, ich weiß nur die Schwimmer, mit denen ich da bin. Also Florian wird dabei sein, Isabel, Lukas, Sven Schwarz. Und sonst weiß ich keine mehr. Da kommen bestimmt noch ein paar dazu. Und ja, Bundeswehr, die Grundausbildung hat viel Spaß gemacht. Das ist immer was anderes. Also aus dem Alltag rauskommen. Aber ich würde auch schon gerne wieder anfangen zu trainieren. Also langsam hat man schon wieder Lust.
Das ist dann sicherlich nach 3 Wochen Bundeswehr-Lehrgang noch mehr der Fall. Wann geht's denn wieder los? Habt ihr dieses Jahr überhaupt noch Wettkämpfe? Ich glaube nicht, ne? Ist dann einfach wieder Grundlagentraining und dann irgendwann die nächsten Highlights. Was sind die nächsten Highlights?
Ja, also wir versuchen während der Bundeswehr schon wieder zu trainieren, auch im Wasser, wenn das möglich ist. Und wenn nicht, geht's im Wasser direkt nach der Bundeswehr los. Die nächsten Wettkämpfe wir haben, glaube ich, noch eine Kurzbahn-Weltmeisterschaft diesem Jahr. Und sonst geht der Fokus auf die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr.
Und wenn man jetzt ganz weit blickt, auch mit der Frage wurdest du sicherlich schon mal konfrontiert, L.A., warst du schon mal in L.A.? Und hast du Bock auf 2028? Oder sagst du, boah, das ist noch so weit weg, damit beschäftige ich mich noch gar nicht?
Also ich war noch nie in L.A., aber ich kann mir vorstellen, dass die Olympiade in L.A. sehr, sehr cool sein wird. Und wenn ich mich dafür qualifiziere, dann zumindest das ist bis jetzt das Ziel, das ich auf jeden Fall bis 2028 mache. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wie gesagt, eine echt, echt coole Olympiade wird.
Dann würde ich mich total freuen. Ich meine, die Road to LA, die ist jetzt gerade noch sehr, sehr lang. Es sind noch 4 Jahre. Wenn wir uns da auf dem Weg nochmal über den Weg laufen oder schwimmen und spätestens aber in LA dann wiedersehen. Olli, vielen Dank für deine Zeit. Genieß die Zeit in der Heimat. Und dann sehen wir uns irgendwann auf der Road to LA.
Jo, bis dann.
Das war die 2. Episode vom Team Deutschland Podcast nach Paris mit Oliver Klemet. In der nächsten Episode haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr auf Alexandra Burkhardt. Die Frau hat wirklich Geschichte geschrieben. Bis dahin eine Bitte, wie auch vorhin schon in der Werbung, bewertet diesen Podcast, abonniert ihn und teilt ihn mit Freunden oder im Verein. Erzählt einfach von dem Team Deutschland Podcast. Das hilft uns total weiter. Vielen Dank an die Sparkassen Finanzgruppe für das Presenting und bis zum nächsten Mal im Team Deutschland Podcast.